Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Der Vers ist so oft gelesen worden, dass er schon fast lapidar klingt. Doch hier sind auch zwei zentrale Aussagen drin, die darum gehen, was hier vollbracht wurde. Zum einen hat Gott seine Liebe gezeigt, dass er seinen Sohn, sein Bestes, sein Teuerstes für uns, für mich gab. Das wurde an Karfreitag vollbracht. Und auf der anderen Seite, dass die, die dieses Angebot, dieses Opfer für sich in Anspruch nehmen, jeder für sich persönlich, ich für mich, dass die gerettet werden und nicht verloren gehen. Es geht also in diesem Karfreitag im doppelten Sinne um Tod und Leben. Christus ging in den Tod, damit ich lebe. Und jeder, der das glaubt und aufnimmt, hat das Recht zu leben. Die anderen gehen in den Tod. Das macht uns nochmal neu die Dramatik bewusst, die heute stattfindet oder stattgefunden hat. Ist mir das bewusst, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, dass es um Leben und Tod geht? Jesus hat den Tod erlitten und hat damit das Leben neu zur Verfügung gestellt. Da darf ich als Christ sehr verantwortungsvoll mit umgehen und darf mit einer gewissen Freude durchs Leben gehen.
Das ist eigentlich das Coole. In der Gnade kann ich einfach ruhen. Ich muss nichts tun, um bei Gott irgendwie ganz toll zu sein, sondern ich kann einfach sein. Ja, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied zu allen anderen Religionen. Wir beschäftigen uns in diesem Jahr 2026 mit dem Johannesevangelium. Das heißt also, wenn ihr die Ostergeschichte auch schon mal lesen wollt, könnt ihr das gerne machen. Ihr werdet feststellen, dass Johannes sehr exakt ist und dass der auch krasse Dinger schreibt, die uns manchmal gar nicht so richtig auffallen. Ich habe in der Vorbereitung gesehen nochmal, ich dachte, naja, Ostern, wenn ich so eine Formulierung dafür, die kennen wir alle, ja, der Herr ist auferstanden, aber an Karfreitag ist es eigentlich, es ist vollbracht. Es ist vollbracht, ja. Aber hast du dich schon mal gefragt, warum Jesus das am Kreuz sagt, es ist vollbracht, obwohl der Zeitpunkt eigentlich, wo er das sagt, an dem Zeitpunkt ist noch gar nichts vollbracht von dem, was wir feiern. Er ist halt noch nicht stellvertretend für uns gestorben, wo er das sagt. Er ist noch nicht ins Totenreich, um den Schlüssel dort an sich zu nehmen, wie es in Offenbarung 1, Vers 18 steht. Er ist noch nicht auferstanden. Er hat den Jüngern noch nicht eine 40-tägige Speziallektion über das Reich Gottes erteilt. Er ist noch nicht in den Himmel aufgefahren. Er hat dort noch nicht im Allerheiligsten sein Blut ein für alle Mal geopfert. Hebräer 10, Vers 9. Er hat noch nicht den Heiligen Geist auf alles Fleisch ausgegossen, damit die Ekklesia bevollmächtigt seine Repräsentanz auf der Erde wird. Das ist alles noch nicht passiert, wo Jesus das sagt. Nichts davon war in dem Moment passiert. Und dennoch sagt Jesus, es ist vollbracht. Hatte ich das schon mal gewundert? Mich hat's gewundert dieses Jahr im Johannesevangelium. Ja, was könnte Jesus also gemeint haben? Er sagt ja nie etwas einfach nur so, erst recht nicht in so einem finalen, entscheidenden Moment. Und ich lese mit uns den Predigttext Johannes 19, die Verse 28 bis 30. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Ysop und hielten ihm den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Wir befinden uns also in Johannes 19, Vers 30, bereits in Vers 28 heißt es, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Vielleicht war er gar nicht durstig in dem Moment. Er sagt das, damit die Schrift erfüllt wird. In Vers 29 dann, sie füllten den Schwamm voller Essig und legten ihn um einen Ysopzweig und hielten ihn an den Mund. Was für eine scheinbare Nebensächlichkeit, oder? Ich habe da immer drüber hinweggelesen in meinem bisherigen Leben, fokussiert auf das Eigentliche. Aber ich habe mir dieses Jahr gedacht, nee, stopp, einen Moment mal. Der Soldat greift nicht nach einer Lanze, um den Schwamm da drauf zu spießen. Er nimmt einen Ysopzweig. Botanisch gesehen ist Ysop eigentlich überhaupt nicht geeignet, um einen essiggetränkten Schwamm in die Höhe zu heben. Ganz schwierig. Dass Johannes ihn trotzdem explizit erwähnt, während Matthäus und Markus lediglich von einem Rohr sprechen, ist ein offenbarendes Ausrufezeichen. Es geht also darum, dass die Schrift erfüllt wird. Lass uns mal nachgucken, was damit aus der Schrift erfüllt worden sein könnte und was das alles mit diesem Ysop zu tun hat. Denn der Ysop ist ja hier kein zufälliges Gewächs der Flora von Golgatha. Schon im Alten Testament war das so, dass das Opferfleisch durch Ysop den abschließenden Reinigungsprozess, wie uns das in 3. Mose in Levitikus mehrfach erklärt wird, erhält. Damit könnte sich also vollbracht darauf beziehen, dass Jesus in genau diesem Moment als das vollkommene, annehmbare Opferlamm dargebracht werden konnte. Alle rituellen gesetzlichen Vorgaben waren erfüllt. Der Ysop, der zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Heilsgeschichte des Alten Bundes und sein Erscheinen an dem Kreuz schließt eigentlich diesen Kreis. Die Israeliten sollten damals schon in Ägypten ein Bündel mit Ysop nehmen und es in das Blut des Lammes tauchen und damit die Türpfosten an den Häusern bestreichen. Exodus 12, Vers 22. Der Ysop war das Werkzeug, das die rettende Kraft des Blutes vom Opfertier an das Haus übertragen hat. Interessant, ne? Von diesem Verständnis her bedeutet, es ist vollbracht. Das ultimative, das endgültige Passahopfer wurde nun exakt nach den rituellen Vorgaben vollzogen. Denn der Opferprozess, der duldete keine Formfehler. Und Ysop spielt in allen Reinigungsritualen eine ganz zentrale Rolle. So wird Jesus hier als das gereinigte, vollkommene Opfer ausgewiesen. Und schon David prophezeit das in Psalm 51, Vers 9. Entsündige mich mit Ysop, dass ich rein werde. Und es erfüllt auch in diesem Moment Psalm 69, Vers 22 und gaben mir Essig zu trinken für meinen Durst. Damit die Ekklesia, also die Gemeinschaft der Gläubigen, nach Pfingsten rechtmäßig im Namen Gottes handeln, regieren kann, müssen alle Details des Opferprozesses erfüllt sein. Wäre Jesus einfach nur hingerichtet worden, wäre er nur ein Märtyrer gewesen. Aber durch den Ysop wurde er gereinigt und vor Gott annehmbar gemacht. Das darauf folgende vollbracht ist der Moment, in dem formal juristisch noch das letzte i-Tüpfelchen gesetzt wird. Denn alles in der Heilsgeschichte hat ja minutiöse Zusammenhänge. Opferlämmer zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, wurden schon lange vor Jesus extra in Bethlehem als makellose Tiere gezüchtet, in dieser Stadt hier. Und genau in dieser Stadt wird Jesus auch geboren. Also am Kreuz ist nun auch der letzte Schritt, die Reinigung des Opferlamms durch Ysop vollzogen worden. Daher konnte Jesus in dem Moment sagen, es ist vollbracht. Dann ließ er den Kopf sinken und starb. Vollbracht bezieht sich also bei Jesus auf die Erfüllung der Erdenmission des Messias als Mensch. Er hat also alle physischen Anforderungen des Gesetzes zu 100% erfüllt. Die rituell gesetzlichen Vorbereitungen des Opfers waren jetzt in dem Moment abgeschlossen. Das Lamm war bereit. Und dann ging es los. Epheser 4, Vers 10, der zu uns herabkam, ist derselbe, der auch wieder hinaufgestiegen ist. Jetzt ist der Herr über den Himmel und erfüllt das ganze Weltall mit seiner Gegenwart und Macht. In Lukas 23 lesen wir ja, dass neben Jesus noch zwei weitere Menschen gekreuzigt worden sind, zwei weitere Männer. Und wenn man so das Szenario verfolgt und sich von weitem Golgatha anguckt mit diesen drei Kreuzen, dann sieht das eigentlich ziemlich ähnlich aus. Wir haben diesen brutalen Moment vor Augen, dieses brutale Folterinstrument, dieses römische Kreuz. Und dort hängen diese drei Männer nackt in der Hitze. Und wenn man sich das von Weitem so anguckt, denkt man, jeder von diesen Männern erleidet gerade ein ähnliches Schicksal. Aber wenn du näher hingehst, dann siehst du auf einmal, dass jeder Mann, der dort hängt, ein anderes Kreuz trägt. Jeder trug ein Kreuz, aber jeder trug ein anderes Kreuz. Ganz links der Mann, der trägt das Kreuz der Rebellion. In der Mitte sehen wir Jesus, er trägt das Kreuz der Erlösung. Und dann sehen wir auf der rechten Seite noch einen Mann sterben, der trägt das Kreuz der Buße. Diese drei Männer am Sterben, aber drei unterschiedliche Kreuze. Und jeder von uns hier im Gottesdienst, jeder Mensch auf der Erde muss sich entscheiden, von welcher Seite gucke ich eigentlich auf Jesus? Gucke ich auf Jesus von der Seite der Rebellion? Oder gucke ich auf Jesus von Seiten der Buße? Und ich finde das interessant, dieser eine Dieb, der am Kreuz der Rebellion hängt, er hängt ja nur 5 Meter neben Jesus. Wir wissen nicht, was der getan hat. Wir wissen nicht, was dazu führte, dass er selbst in seinen letzten Atemzügen so voller Groll und voller Bitterkeit gegen Gott noch ist. Genauso schlimm wahrscheinlich, wie sein Leben verlaufen ist, genauso bitter, genauso schlimm verläuft auch seine Zeit da am Kreuz. Er sieht Jesus, er sieht, wie das Blut aus den Händen fließt, dieses Blut des Heils und der Vergebung und der Reinwaschung. Er ist ganz nah bei Jesus und er sagt, Jesus, du bist da am Sterben und wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann rette dich doch und ruf deine Engel. Und wenn du gerade dabei bist, schon dich selbst zu retten, dann rette uns doch gleich mit. Aber anscheinend bist du es ja nicht. Du bist nicht Gottes Sohn, du rettest uns ja nicht. Voller Bitterkeit, kein Anzeichen der Umkehr, kein Anzeichen von Reue. Und ich denke, manchmal es ist so leicht, Groll in sich jahrelang zu kultivieren, auch gegen Gott. Ich glaube, es gibt so viele Menschen, die das Kreuz ihres Lebens dahin führt, dass sie Gott anklagen, dass sie mit Gott nichts mehr zu tun haben wollen. Vielleicht ist das eine Krankheit bei dir. Vielleicht läuft dein Leben nicht so, wie du dir das eigentlich gedacht hättest. Vielleicht sind das schwere Dinge, die du durchgemacht hast oder Leid, das du erlebst. Und bei dir ist nur noch Groll und Bitterkeit und Anklagen gegen Gott übrig. Aber ich möchte dir heute Nachmittag sagen, es gibt auch noch ein anderes Kreuz. Es gibt das Kreuz der Buße. Dort war ein anderer Mann, ein Dieb. Er hängt auch neben Jesus. Er hat dieselben Dinge durchgemacht wie der andere Mann auch. Aber das Kreuz, was bei dem einen Mann zur Rebellion führt, führt bei dem anderen Mann zur Umkehr. Auch er macht Leid durch. Auch er hatte ein hartes Leben. Auch er hat viele, viele, viele Dinge falsch gemacht. Er war wahrscheinlich ein Mörder, sonst würde der da gar nicht am Kreuz hängen. Aber das Schicksal des einen Mannes führt dazu, dass er sich von Gott distanziert, auch von Gott entfremdet hat innerlich. Und das Kreuz des anderen Mannes führt dazu, dass er sich Jesus ganz zugewandt hat. Und er sieht, wie Jesus dort hängt. Und er sieht, wie er völlig zerfetzt an diesem Kreuz hängt und er erlebt, wie Menschen ihn anspucken, wie andere sich über ihn lustig gemacht haben. Und in ihm entsteht etwas wie eine Erkenntnis von Gott her, wo er gesehen und verstanden hat, hey, dieser Mann ist echt unschuldig. Warum hängt er hier? Verstehst du, wenn du neben Jesus hängen würdest in diesem Moment und du siehst, wie er aussieht, und du erlebst, wie er behandelt wird. Und du siehst die Dornenkrone und die Nägel in seinen Händen und in seinen Füßen. Und du siehst das Schwert an seiner Seite. Und du erlebst, wie er fertig gemacht wird, wie sein Körper nur noch geschunden wird. Und du wartest eigentlich die ganze Zeit darauf, bis dieser Jesus endlich sagt, ich verfluche euch alle, ich hasse euch alle. Und er wartet auf diese Worte, aber er kriegt diese Worte nie zu hören. So, und er dreht sich um und er guckt auf Jesus und er hört dann, wie Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und diese Worte öffnen komplett sein Herz. Er sagt, Jesus, ich bin ein Dieb, ich bin ein Mörder, ich bin ungerecht. Jesus, wenn du gleich in den Himmel kommst zu deinem himmlischen Vater, kannst du bitte an mich denken. Jesus, würdest du mich retten? Kannst du mir vergeben? Denn ich habe viele Dinge gemacht, die anderen Menschen wehgetan haben, die nicht in Ordnung waren vor Gott. Bitte, Jesus, vergib mir. Das eine Kreuz führt also dazu, dass ein Mensch sich von Gott entfernt, und das andere Kreuz führt dazu, dass du endlich checkst, was Jesus für dich gemacht hat. Es führt zu Erkenntnis. Auf einmal, baff, verstehst du, um was es geht. Über das, was ich auf diesem Berg in dieser Mitte der drei Kreuze abspielt. Das Kreuz von Jesus wird auf einmal für dich ganz persönlich zu einem Ort der Erlösung. Und das ist so wichtig, auch für dein und mein Leben. Und ich möchte dir das heute Nachmittag nochmal ganz, ganz deutlich sagen. Egal, was du getan hast in deinem Leben, ich meine wirklich egal, was du getan hast in deinem Leben, Jesus will dir vergeben, ohne dass du was tust. Jesus will dich reinwaschen von all dem Dreck deines Lebens durch sein Blut. Daran denken wir, daran glauben wir, dass wir nichts zu bringen haben und dass Jesus uns beschenkt. Bitte, 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 lass es nicht zu, dass die Schuld deines Lebens dazu führt, dass du dich von Gott entfremdest. Weil das ist immer die Natur der Sünde. Sünde wird immer dazu führen, dass wir uns weiter von Gott wegbewegen, dass wir immer weniger mit Gott zu tun haben wollen. Aber heute können wir zum Kreuz der Buße gehen und wir können uns Jesus neu zuwenden. Wir können Jesus angucken und nochmal neu erkennen, das ist wirklich Gottes Sohn da am Kreuz. Wow! Und er ist für mich gestorben und er hängt da für mich, um mich zu befreien, um mich zu erlösen. Niemand hier muss und soll heute verloren gehen, sondern das Blut, was vor 2000 Jahren vergossen worden ist, es entfaltet seine Kraft in dem Moment, wo es sich mit Glauben verbindet, heute an diesem Tag. Es ist so, als wäre das gerade eben erst passiert, wenn es sich mit Glauben in dir verbindet. Und wenn du diesen Schritt wagst, dieses Geschenk von Jesus für dich anzunehmen, dann guckst du auf einmal auf Jesus mit einem Blick voller Dankbarkeit und des Staunens, wie dieser Mann am Kreuz der Buße. Und wenn du Jesus noch nie in deinem Leben eingeladen hast, dann hast du diesen Karfreitag 2026, das kann dein Tag der Erlösung und der Befreiung werden. Geh nicht einfach hier raus, ich bitte dich, ohne vorher sichergestellt zu haben und dir ganz klar gewesen zu sein, wie gucke ich denn eigentlich auf Gott? Wo stehe ich denn eigentlich? Und du kannst jetzt gleich mit mir beten und danach das Abendmahl feiern, um das auch nochmal deutlich zu machen. Gott, ich nehme das an, was dein Sohn für mich am Kreuz gemacht hat. Ich will mich daran erinnern. Bitte, Jesus, wasch mich rein mit deinem Blut, damit ich zu Gott kommen kann. Wir feiern jetzt das Abendmahl. Erinnere dich nochmal neu daran, was Jesus für dich getan hat. Geh dann gleich zum Abendmahlstisch hin und bete Jesus persönlich an, weil Jesus ist hier unser Held. Er ist unser Retter. Er hat schon alles getan. Wir müssen nichts mehr leisten. Und du kannst diesen Wein, diesen Traubensaft trinken und Jesus danken für sein Blut. Du kannst dieses Brot essen und sagen, Jesus, danke für deine Striemen, die ich da eben gesehen habe. Danke, dass du dich hinrichten hast lassen für mich. Und dann nimmst du das Abendmahl und vielleicht nimmst du das heute zum allerersten Mal und du darfst es nehmen. Geh hin und danke Jesus dafür, was er für dich getan hat. Und wenn du hier bist und Jesus schon persönlich kennengelernt hast, mit ihm schon unterwegs bist, dann möchte ich dich gerne noch an eine Geschichte von 1. Mose 15 erinnern. Da hat Abraham von Gott gesagt bekommen, dass er Gott Tiere opfern sollte. Und denn Gott wollte sich ihm offenbaren. Und er hat zu ihm gesagt, ich möchte, dass du die Tiere in der Mitte teilst und dass du die Hälfte auf die eine Seite von dir legst und die andere Hälfte auf die andere Seite von dir. Und dann, Abraham, wird Folgendes passieren. Die Sonne geht unter und es werden Raubvögel und andere Tiere kommen. Es wird äußere Angriffe geben auf das Opfer. Und die Tiere werden versuchen, dein Opfer zu rauben. Und deshalb möchte ich, Abraham, dass du es nicht zulässt, dass das Opfer geraubt wird, sonst werde ich mich dir nicht offenbaren. Und Abraham hat sein Bestes gegeben, die ganze Nacht durch, dass weder rechts noch links Opfer geklaut wurden. Und dann hat Gott einen Bund mit ihm geschlossen und Gott hat sich ihm gewaltig offenbart. Und ich musste dabei so an Golgatha denken. Ich weiß nicht, wie es dir geht, weil in dieser Mitte auf Golgatha ist der Ort, wo Gott sich dir offenbaren möchte und wo er zu dir sprechen möchte. Aber bitte lass es nicht zu, dass jemand dein Opfer raubt. Lass es nicht zu, dass Leid dein Opfer raubt. Lass es nicht zu, dass Sünde dein Opfer raubt. Lass es nicht zu, dass die äußeren Umstände deines Lebens, sei es Krankheit oder was es auch immer bei dir ist, dass du dich nicht irgendwann an diesem Kreuz der Rebellion wiederfindest und sauer wirst auf Gott. Lass es nicht zu, dass irgendetwas da draußen, seien es Mächte oder Gewalten oder Menschen, dir dein Opfer rauben. Sag Jesus, ich danke dir, ich preise dich, ich bete dich an, egal was ist, egal wo ich gerade stehe. Denn du bist würdig, angebetet zu werden. Egal wie meine Umstände sind, du hast echt unschuldig Schlimmeres durchgemacht als ich. Wir haben heute Morgen auf der Hinfahrt zu einem anderen Gottesdienst, da habe ich mit Conny darüber geredet, dass wir, dass manchmal, hey, die Leute haben es wirklich schwer und wir haben es wirklich schwer, ach du Scheiße, ja. Und dann haben wir nochmal gedacht, hey, Jesus hat viel Schlimmeres durchlitten, viel Schlimmeres erlebt. Ich bleibe hier ganz nah bei dir, Jesus, an diesem Kreuz der Erlösung. Ich bleibe bei dir in der Mitte und ich schaue auf dich und ich bete dich an. Und ich kann es nur noch mal sagen, komm zu Jesus heute. Denn er ist nicht nur dafür gestorben, dass du erlöst wirst, sondern er ist dafür gestorben, dass du erlöst wirst und ihn anbetest. Das beides. Das ist die Bestimmung von deinem und meinem Leben. Das ist der Grund, warum Gott dich und mich gemacht hat. Und er hat alle unsere Anbetung verdient. Und ich bete jetzt noch zum Schluss mit uns und dann gehen wir zum Abendmahl. Jesus, wir wollen dir jetzt ein Opfer der Anbetung bringen, im Abendmahl, in den Liedern, die wir jetzt singen. Und Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dieser Mann bist, der die Schmerzen ertragen hat. Jesus, wir danken dir von Herzen, dass wir in dir Erlösung haben, dass wir die Vergebung erleben von all dem Mist, den wir gemacht haben. Und Herr Jesus, kein Mensch soll heute hier rausgehen, ohne dich live erlebt zu haben und gespürt zu haben und im Glauben empfangen zu haben, dass du ihn von seiner Schuld befreit hast. Jesus, wir danken dir für deine Rettung jetzt. Wir danken dir für das Kreuz der Erlösung. Wir danken dir für die Umkehr, die immer möglich ist, weil dein Blut ausreicht und dein Blut genug ist für all unsere Sünden in so viel tausend Jahren bei so vielen Menschen. In Jesu wunderbarem Namen. Amen.